Boy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Rudolf ist Politologe, Hochschulgründer und Herausgeber des Magazins Politik und Kommunikation. Vor allem aber ist er eins, überzeugter Fan von unterschiedlichsten Menschen, schillernde Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur oder Politik. Wer von innen brennt und was zu erzählen hat, wird zu Rudolfs Star. Und zwar ganz unabhängig von sichtbarem gesellschaftlichem Status. In diesem Podcast löchert Rudolf seine Stars ab sofort nicht mehr nur im Vier-Ohren-Gespräch, sondern hörbar für alle. Na holla die Waldfee, es geht los! In dieser Staffel dreht sich alles um den Berlinathon. Das Culture Meets Running Herzensprojekt von Rudolf. Sei dabei, wie der wohl bekannteste Fan Berlins in den nächsten Monaten auf joggende Kulturstars trifft, um sie einmal richtig doll zu feiern. Und um sie zu den Hotspots und Hidden Gems der Berlinathon Kulturlaufstrecken zu befragen. Los geht's mit Hajo. Dr. Hajo Schumacher, sich immer wieder neu erfindender Journalist, Autor und Moderator, sowie Podcast-Host des Mutmach-Podcasts, den er gemeinsam mit seiner Familie ins Leben gerufen hat. Rudolf und Hajo kennen sich bereits sehr lange und teilen die Liebe zum Laufen, seit Rudolf eine Wette verloren hat. Wobei es da so das eine oder andere Missverständnis gab. Unter anderem feierte Rudolf Hajo lange für seine Bestzeiten auf dem New York Marathon, den Hajo allerdings, wie wir heute herausfinden werden, niemals gelaufen ist. Als Achim Achilles schrieb er jedoch jahrelang Kolumnen über Läufer, Walker und HobbysportlerInnen bei Spiegel Online und ist in der Vergangenheit sehr viele andere Wettkämpfe gelaufen. Aber hört selbst rein, welche Lauftipps von Hajo Rudolf so feiert und wie das Laufen die beiden seit Jahren verbindet.
Ich bin hier zu Hause bei Hajo Schumacher. Hajo kenne ich schon etwas länger. Ich habe nachgeschaut, 23 Jahre.
Echt?
Ja, ist wirklich wahr. Aber der Zusammenhang, wie wir uns kennengelernt haben, war ein ganz anderer. Damals hast du noch was mit Medien und Politik gemacht. Ich glaube, das machst du heute auch noch. Auf jeden Fall war ich von der ersten Stunde ein Fanboy von dir. Und ich muss sagen...
Ich lauf rot an.
Zu Recht, Hajo. Und dann passierte etwas Besonderes. Ich habe genau vor 10 Jahren meinen ersten Marathon gerannt. Du wirst dich dran erinnern. Ich habe irgendwann vor 10 Jahren dann zu dir gesagt, Hajo, du machst ja auch Achim Achilles und du bist ja Läufer und wir waren wirklich lange befreundet und haben über alles gestritten und gesprochen, aber nicht übers Laufen.
Das stimmt, da waren wir uns relativ einig. Also du hast mir einen riesen Respekt abgenötigt, weil du mir nie so als Sportskanone aufgefallen bist. Du hast viele Qualitäten, aber so und Marathon, das kannst du ja selber beurteilen, ist ja erstmal gar nicht so sehr eine Talentfrage, das ist ja eine Willensfrage. Du musst einfach mehrere Monate relativ regelmäßig, egal wie das Wetter ist, egal wie die Laune ist, egal was du am Tag vorher gemacht hast, musst du raus und Kilometer schrubben. Und das ist ja in Wirklichkeit, also Marathon ist ja weniger ein Sport, das ist ja mehr so ein Charaktertest eigentlich. Hast du das auch so empfunden? Wir haben da nie drüber geredet.
Also ich habe es ehrlicherweise auch als Charaktertest Erinnerung. Ich habe nämlich eine Wette verloren bei einer Weiterbildung, beziehungsweise ich bin eine Wette eingegangen, die ich dann doch nicht verloren habe. Also ich habe es ehrlicherweise am Anfang als Verlust wahrgenommen, nämlich den Verlust meiner Freiheit. Ich habe die letzten drei Monate es als ganz normal angesehen, dass ich morgens aufstehe und dann heißt es, heute läufst du 30 Kilometer.
Alter. Ich finde, das ist genau, da fängt nämlich bei mir der Charakter an. Es war ja jetzt gerade in Berlin Halbmarathon. Zum ersten Mal ist ein Deutscher unter einer Stunde gelaufen, über 21 Kilometer. Und das ist genau die Strecke, die mein Körper so einigermaßen okay findet. 30 Kilometer sind schmerzhaft, die sind langweilig, ich habe keinen Bock drauf. Ich würde es niemals hinkriegen, morgens aufzustehen und 30 Kilometer zu laufen. Ich müsste mich wochenlang vorher psychologisch vorbereiten auf diesen Moment.
Es geht um den Berlinathon heute, Hajo, der ist genau 30 Kilometer lang.
Ich weiß.
Und das war natürlich eine Werbung für alle Menschen, die den Charaktertest bestehen und 30 Kilometer laufen werden.
So, und das genau das wollte ich damit sagen, weil die Sportmediziner, die kennen ja diesen Mann mit dem Hammer, ne? Mhm. Und es passiert ja im Körper was Irres, das wusste ich vorher auch nicht. Wenn man anfängt mit dieser Lauferei, fängt man ja auch an, sich auf einmal so mit rätselhaften Körperfunktionen zu befassen. Und der Körper kann eine bestimmte Menge Energie speichern, die dann auch relativ schnell verfügbar ist. Und irgendwann sind diese Tanks leer. So, und dann stellt der Körper um auf die Fettverbrennung. Dann saugt er sich also quasi die Energie so aus deinen kleinen Pölzerchen. Und das ist der Prozess, wo das fühlt sich unangenehm an, wenn man das nicht gewohnt ist. Und deswegen sind diese 30 Kilometer, also die letzten 10 sind dann schon egal. Aber wenn man die 30 geschafft hat, dann schafft man auch 40.
Das mag sein, wobei eigentlich, ich war übrigens auch am Wochenende Flyer verteilen beim Halbmarathon.
Ja.
Es war eisekalt.
Ich fand's auch. Die Sonne war draußen, ne? Es
sah, warst du auch
war,
da?
Nee, ich war aber, ich wohne ja in dieser Stadt. Und hier in Schöneberg sind wir ja vom Halbmarathon quasi umzingelt. Also du, wenn du hier nicht rechtzeitig guckst, wie die Fluchtwege sind, dann bist du während des Halbmarathons hier komplett eingemauert. Du kommst nicht raus. Bei meinem Sohn Paul, den du auch kennst, der geht ja direkt vor der Tür lang und der hatte am Abend vorher ein langes Konzert und wurde dann morgens um 7:30 schon von den ersten Trommlern geweckt, die diese ganze Stadt hier in Aufruhr versetzen.
Das Team von dem Berlinathon sind alles laufbegeisterte Leute, deswegen, wovon du wahrscheinlich wach geworden bist, es gibt eine Nachtläufertruppe, die hat den abgerannt um 4 Uhr morgens, wenn ich das richtig erinnere. Habe, sind irgendwie ein paar hundert Menschen, die kein Ticket bekommen haben oder denen das zu teuer war, die sind die gesamte Strecke abgeraten.
Die Halbmarathonstrecke, ne? Schon?
Ja, ganz geil.
Das eigentlich. Super. Das passt super zu meinem ersten Läuferkrimi, den ich letztes Jahr rausgebracht habe. Da geht es nämlich um eine Partytruppe. Die kommen morgens um 3 aus dem Berghain und weil sie dann noch komischerweise noch überschüssige Energie haben, ziehen sie sich die Laufschuhe an und rennen dann nochmal 2 Stunden.
Echt?
Also Clubkultur und Laufkultur. Ja. Passt auch ganz gut zusammen.
Es gibt auch einen Clubkulturlauf, wenn ich das richtig sehe. Aber nochmal der Reihe nach. Wir wollten ja heute in der Tat mal über Laufen reden dort.
Ja, los.
Und du hast 2 Krimis jetzt geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob du seriöser geworden bist oder unseriöser. Nur der Tod ist schneller. Das war dein erster Laufkrimi jetzt.
2024 habe ich zusammen mit Michael Maisheit geschrieben. Michael hat 20 Jahre lang die Lindenstraße am Anfang als Praktikant und später dann als Chefschreiber ganz maßgeblich geprägt mit seinem Sound. Und der kann was ich als Journalist nicht kann, nämlich lang und weit denken. Also der kann so Stories und Cliffhanger und Spannungsmomente und falsche Fährten und sowas. Und wenn ich als Journalist nur eine halbe Information habe, dann haue ich die ja sofort raus.
Ja.
Also ich bin ja total ungeduldig. Und Michael ist halt der Geduldige und ist für die, ich sag mal, fürs große Ganze, für den Bauplan zuständig und ich bin eher so der Maurer. Ich maure nach seinem Bauplan dann so die einzelnen Kapitel. Natürlich 42 Kapitel, wie sich das für einen Marathon gehört. Und weil wir da so viel Spaß hatten, haben wir nämlich, und das passt total zu deinem Berlinathon, nämlich jetzt Band 2 kommt Anfang Mai, Lügen haben schnelle Beine und Carmen, die ja mitarbeitet im Projektteam, hat gesagt, ich würde auf irgendeiner Veranstaltung einen Leseslot bekommen und dürfte dann nämlich das Kapitel vorlesen, das auf dem Tempelhofer Feld spielt.
Geil.
Ja.
Da war ich heute schon wieder. Meine Güte, es war windig. Wir waren heute Morgen um 8.30 Uhr Besichtigung des Tempelhofer Feldes, haben uns überlegt, wie geht das Ganze und so. Es gibt ja ein Problem, diese Fahrradfahrer, die da immer rumrasen.
Und die sind schnell.
Die sind schnell.
Ja.
Und die sind auch gar nicht so humoristisch.
Überhaupt nicht.
Wie man sich das so bei den Läuferinnen und Läufern vorstellt.
Ich bin ja auch Triathlet gewesen früher und die Radfahrer sind schon echt, das ist schon nochmal eine ganz eigene Bande.
Ja. Ich weiß nur, dass der Tod ist schneller, dass ich mich da super gefreut habe über das Buch. Ganz anders als, wir kommen gleich mal zu den anderen Büchern, die ich als erstes von dir wahrgenommen habe. Natürlich neben den ganzen Biografien, die ich nicht ehrlicherweise gelesen habe, die du über Politiker geschrieben hast. Da habe ich mir immer nur die Summary von dir angehört in Gesprächen.
Ja.
Aber bei dem Krimi, wie du ihn geschrieben hast, fand ich so spannend, wie du mir erklärt hast, was das Besondere daran ist, dass man einen Krimi ganz, ganz anders aufbaut. Man schreibt ihn von hinten, oder?
Genau.
Jetzt erklär noch mal. Ich fand es
einen richtig schönen Insight.
Ich habe es immer noch nicht verstanden.
Oh.
Dafür habe ich ja Michael.
Also, das ist so ein ist so ein bisschen so ein Spruch wie Kill Your Darlings, kennt jeder, der Krimis schreibt. Wenn du nicht weißt, wie das Ding ausgeht, also wie, keine Ahnung, jetzt der Täter seine Tat verschleiert hat oder so. Wenn du das nicht weißt, wenn du das Ende nicht kennst, ist alles das, was du davor machst, irgendwie spekulativ. So, das heißt, das Ende ist eigentlich jetzt vom Schreiben her gesehen das, worauf sich alles hinzubewegt, weil es aber schon feststeht, ist alles das, was vorher passiert, von diesem Ende abhängig. Und das meint, du schreibst eigentlich von hinten. Wenn ich mit Michael plotte, auch so ein Arbeitsschritt, den ich bislang nicht kannte. Plotten heißt, du legst die Handlung fest. Und wenn du die Handlung festlegst, dann musst du ja den Leser, die Leserin so lange wie möglich im Unklaren halten. Du kannst ihn oder sie aber nur im Unklaren halten, wenn du nicht zufällig vorher schon zu viel verrätst. Ja, also alles, was du tust, ist von diesem Ende abhängig und das meint das von hinten schreiben. Es gibt tatsächlich Leute, hat mir Michael das erklärt, also Kollegen von ihm, die das tatsächlich so machen. Die schreiben zuerst Kapitel 42, dann Kapitel 41, dann, also du hast im Kopf so eine Rewind-Funktion. Ich habe sie noch nicht entdeckt bei mir, aber wir haben jetzt bei Drömer für Band 3 und Band 4 unterschrieben. Also ich habe noch in den nächsten 2 Jahren die Möglichkeit, mir das anzueignen. Übrigens, das weiß nicht, ob man das schon verraten darf, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Band 1 verfilmt wird.
Geil!
Ja.
Mit dir selber auch als Hauptdarsteller, oder? Ich wollte schon immer mal einen berühmten Freund haben, der so ein Fernsehgesicht auch so ist. Nee, nicht nur so ein Talkshow-Gesicht.
Ich bin Radiogesicht. Unser Kommissar, der
Ex-Talkshow-Gesicht.
Der originellerweise Per Pedes heißt, der ist Mitte 30 und selbst mit viel Schminkkunst und KI werde ich das nicht hinkriegen.
Okay.
Ja, aber es ist total spannend, jetzt zu gucken, wie machst du aus so einem Buch auf einmal ein Drehbuch?
Ja.
Und das ist das, was mich, und das hat wiederum auch mit dem Laufen zu tun, das ist das, was mich so fasziniert, du lernst neue Sachen. Von Michael Drehbuch schreiben ist was völlig anderes als journalistisch arbeiten. Die Tätigkeit ist dieselbe, du sitzt da und schreibst, aber das Denken, das Konstruieren, das Vorgehen ist völlig anders. Und das finde ich super spannend und das hast du beim Laufen ja auch, du kennst das ja auch, du fängst an mit dem Laufen, denkst du auch, ja, ist ja ganz okay. Dann irgendwann stellst du fest, vielleicht sind die Schuhe doch nicht so toll. Vielleicht bin ich zu warm angezogen. Vielleicht hätte ich doch nicht 2 Kohlrouladen essen sollen, bevor ich auf 2,5 Stunden Trainingstour gehe. Das heißt, Laufen ist ja für mich, also war für mich so ein permanentes Lernen. Und das fand ich so faszinierend daran. Irgendwann dann, und das hat mir so ein bisschen wehgetan auch, ist so der Punkt, wo du das Gefühl hast, so jetzt bist du an so einem Punkt angelangt, wo du nicht mehr schneller wirst, wo dieser Zauber vielleicht auch ein bisschen weg ist. Und dann ist die Frage, was machst du dann? Also kriegst du ein neues Verhältnis zum Laufen. Und das ist mir dann auch wiederum mit der Hilfe von einigen Freunden und guten Bekannten gelungen, dass man dann nicht mehr dieses Leistungslauf betreibt, wo man die ganze Zeit immer so auf die Pulsuhr guckt und oh, und was habe ich jetzt hier gerade für eine Durchschnittsgeschwindigkeit und wie viele Kilometer muss ich noch, sondern das Ganze eher als ja, soziales Event, kultursoziales Event betrachtest. Also ich kann mit einem Kumpel in eine Kneipe gehen, 2 Stunden und da ganz viel Bier trinken und zunehmend dummes Zeug reden. Ich kann mit dem aber auch 1,5 Stunden an einem Samstagmorgen in Grunewald gehen. Es ist schön, es ist grün, manchmal nieselt es auch und es ist ein bisschen unangenehm, aber wir tauschen uns auf eine sehr angenehme Art und Weise aus, weil wir dann auch ein Tempo finden, wo man reden kann.
Also der Berlinathon ist mir ein Kulturevent. Deswegen starten wir so um 11.11 Uhr.
Ja.
Und das gibt die Zielgruppe und die Menschen, die mitlaufen, die haben halt wirklich Spaß am Laufen. Die können unterschiedliche Strecken laufen. Die können als Freundeskreis laufen. Und da steht eindeutig der Spaß im Vordergrund. Deswegen geht es um 11.11 Uhr los und geht den ganzen Tag. Und die Uhrzeit wird gemessen.
Ja.
Aber nicht so richtig. Also man kann auch ein bisschen schummeln. Und noch kleiner Tipp an alle Zuhörer, die es noch nicht ganz durchschaut haben. Jeder wird Erster, Zweiter oder Dritter.
Sehr gut.
Man muss die Kategorien nur dementsprechend machen.
Und das finde ich eine wirklich verdienstvolle Sache, die ihr da betreibt, weil ich kenne ganz viele Menschen, früher wie heute, die einfach so Berührungsängste haben. Die haben das Gefühl, oh, wenn ich mit dem Laufen anfange, dann muss ich ja sofort Marathon laufen. Dann muss ich ja dieses, jenes. Nee, du musst überhaupt nichts. Letztendlich, jeder Schritt zählt. Die ganz harten Anfänger, die laufen dann vielleicht mal 100 Meter und dann gehen sie wieder 50 Meter und dann laufen sie wieder 100 Meter. Und das ist am Ende genauso eine große Leistung, wie wenn ein durchtrainierter Läufer, keine Ahnung was, 10 Kilometer in 40 Minuten läuft. Das ist für beide gleich anstrengend, auch wenn es im Ergebnis völlig anders aussieht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Wert dieses Berlinathons. Niedrigschwellig heißt das, glaube ich, im sozialpädagogischen Kontext.
Wir gehen auf jeden Fall sehr gemischt voran.
Aber dass die Leute Bock haben, weißt du, dass sie Spaß haben, dass sie sich nicht diskriminiert fühlen als Luschen.
Ja.
Und jeder, der mal angefangen ist mit dieser Läuferei, der weiß, wie sich das fühlt sich auch so ein bisschen scheiße an, wenn um dich rum dann nur diese Pros sind, die da irgendwie ihre 350 Euro teuren Schuhe haben und 17 verschiedene Laufleibchen, je nachdem, ob es jetzt 2 Grad wärmer oder kälter ist. Alles Kokolores.
Das kann ich nur bestätigen. Du hast, glaube ich, auch mal in New York mitgerannt, oder?
Nee, New York habe ich nie geschafft.
Okay.
Ich fand das ehrlich gesagt auch total...
Aber du hast doch im Marathon gerannt, oder?
Ja, nicht? Ja, ich bin in Frankfurt, in Hamburg, hier in Berlin. Okay.
Wie viel hast du gerannt?
Ich glaube 7 oder so.
Wow.
Nein, deutlich zu viele.
Ja.
Wie gesagt, richtig Spaß gemacht hat mir das nicht. Ich fand den Halbmarathon immer... Das war so meine Distanz, fand ich okay. 10 Kilometer fand ich auch okay. Ich glaube, da war ich auch vergleichsweise am schnellsten.
Also ich kann nur sagen, ich habe nur 2 Marathons gelaufen, 2-mal den New York Marathon.
Ach Quatsch.
Und es war natürlich wunderschön. Also wenn man mich fragt, welcher der schönste Marathon der Welt ist, dann habe ich auch nur eine Antwort, weil ich immer den gleichen gelaufen bin.
Aber da sind doch diese ganzen Brücken drin,
naja, also diese Steigung. Also es gibt eine Sache, die ist sensationell. Ich habe meinen Namen aufs T-Shirt geschrieben, kleiner Tipp an alle, schreibt unbedingt eure Namen.
Damit ganz ich die Zuschauer mit Namen ansprechen.
Die wollten mich alle heiraten, die wollten mit mir ausgehen, haben mir alles geschenkt auf der Welt. Also ich sage nur, es ist so oft, wie ich meinen Namen gehört habe, Rudolf, I want to marry you. Rudolf, you can do it, you are the hero. Und ich habe jedes Mal wieder aufgeschreckt, weil ich bisher meinen Namen eigentlich immer nur laut höre, wenn es meistens heißt, Rudolf,
lass das,
Rudolf. Nicht das und so. Das war sehr schön. Ansonsten muss man sich mit einer psychischen Sache vorher beschäftigen, wenn man den New York Marathon macht. Als Ausländer, gekaufter Starter, der viel Geld dafür ausgibt, dass man daran teilnehmen darf, startet man ganz am Anfang. Ach. Das heißt, nach ungefähr 30 Minuten passiert Folgendes, dass 50.000 Menschen an einem vorbeilaufen.
Aua.
Das heißt, in meinem Falle 4 weitere Stunden wurde ich nur überholt. Wirklich nur überholt.
Gewöhnt man sich da dran?
Man gewöhnt sich wirklich dran, weil am Anfang ist man irritiert und denkt, ist da irgendwie eine Gefahr im Hintergrund? Läuft da ein Leopard lang?
Ja.
Oder was passiert da? Weil die erste halbe Stunde ist ganz okay. Und dann wird man 4 Stunden, ich schwöre es dir, die ganze Zeit überholt.
Mentale
von irgendwelchen
Härte.
Durch absolute Überraschung. Beim zweiten Mal war ich darauf vorbereitet, da ging das, ja. Aber zum Thema hier, dass dich das Laufen verändert hat und damit auch diesen Podcast schon, kann ich ja nur sagen, habe ich gemerkt, ich bin super vorbereitet hier reingekommen, wollte von vorne anfangen und jetzt sind wir schon bei dem Krimi gelandet, nämlich deine neue Form, das Laufen etc. zu verarbeiten. Aber was mich natürlich mal interessieren würde, ist, wie bist du denn überhaupt ans Laufen gekommen? Also wie gesagt, ich habe es erst vor 10 Jahren entdeckt, da hast du aber schon irgendwie 10 Jahre Bücher herausgebracht.
Also ich bin gelernter Handballer. Ich komme aus Münster und war nie besonders sportlich. Habe dann irgendwann als kleiner Junge mal so ein Handballspiel zwischen Bundesrepublik und DDR im Fernsehen gesehen und das hat mich so aufgewühlt, das fand ich so spannend. Da dachte ich mir, Handball ist mein Sport. Ich bin ein extrem untalentierter Fußballer. Da musste ich immer ins Tor auf dem Schulhof. Und dann habe ich Handball gespielt, erst in Münster, dann bin ich umgezogen nach München zum Studieren. Da hatten wir mal so eine Kneipenwette, wir machen einen Triathlon, den haben wir dann auch gemacht. Dann war
es sind immer die Wetten, die einen zum Laufen
so, ganz häufig.
Also ich glaube, die einzige sinnvolle Geschäftsidee ist, ein Lauf-Wett-Webseite zu machen,
Wettbüro
aufzumachen,
absolut.
Wo man die Preise richtig hochjagt. Also ich habe kein so viele Menschen, die über Wetten ans Laufen gekommen sind.
Ganz genau. Es sind ja meistens Wetten gegen einen selbst. Das sind ja selten Wetten gegen andere.
Das stimmt.
Auch wenn die da mitspielen.
Das sind eigentlich nur Darsteller.
Dann kam ich nach Hamburg und da habe ich dann wieder das Handballspielen angefangen beim TV Eimsbüttel. Schöne Grüße gehen raus. ETV 2, zweite Mannschaft mit Manni und Andreas und Udo. Und das ging dann nochmal 5 Jahre und dann bin ich nach Berlin gezogen und ich bin tatsächlich die ersten Wochenenden damals noch mit dem Intercity von Berlin nach Hamburg gefahren.
Wann war das genau?
Oh, das muss in den Nuller oder End-90ern gewesen sein. Und dann dachte ich mir, das ist ja auch ganz schön bescheuert. Du bist den ganzen Samstag unterwegs, gibst viel Geld aus. Ich war dann auch nicht mehr so gut, dass ich die ganze Zeit mitgespielt habe. Dann kriegst du trotzdem noch was auf die Fresse und fährst dann spät abends blutend wieder zurück nach Berlin. So. Und dann hatte ich aber auch keine Lust mehr, hier in Berlin einen neuen Handballverein zu suchen. Und dann fing das an, was viele Menschen zu Beginn der zweiten Lebenshälfte kennen. Man wird halt immer fetter, wenn man sich nicht regelmäßig bewegt. Und dann habe ich einfach angefangen zu laufen. Und Laufen ist für Ballsportler eigentlich Bestrafung. Wenn du scheiße gespielt hast am Wochenende, dann sagt der Trainer immer zur Strafe jetzt erstmal 10 Kilometer Waldlauf ohne Ball. Ne? Okay. Kein Spielzeug dabei. So, dann bin ich hier auch so durch den Grunewald gerannt und hier durch den Volkspark und habe gesehen, verdammt, das sind ja echt viele. Also alle Altersklassen, auch alle sozialen Klassen, alle Stilklassen, alles dabei. Und weil ich das so langweilig fand, das Laufen, habe ich mir immer Geschichten ausgedacht. Und damals war ich Freiberufler, ich war nicht mehr Chefredakteur von Max, da haben wir uns kennengelernt, als du in meinem Büro saßt und mich dafür deinen Beirat geheuert hast.
Ich bin froh, dass du auf dem Sofa nicht eingeschlafen warst,
dachte ich, wo du so eingesunken warst.
Ein wohlerzogener junger Mann.
Das war ich damals.
Lange her.
Und genau, und dann habe ich Spiegel Online damals angeboten, hey, hier, ich habe so ein paar Freizeitsportkolumnen, hatte ich nur so aus Spaß aufgeschrieben. Und Spiegel Online, damals noch relativ frisch, sagten, ja, das passt aber gar nicht. Das ist ja kein Leistungssport, aber es ist irgendwie auch nicht Gesellschaft und Politik und Kultur ist es schon gar nicht. Wo stellen wir das denn hin? Es gab keine Ressortlogik für Freizeitlaufkolumnen. Dann haben sie es, also die Sportredakteure unter großem Knurren haben sie es in den Sportteil gestellt, so ein bisschen mit spitzen Fingern, so da fallen ja gar keine Rekorde, das ist ja gar nicht Olympia. Und dann klickte das aber ziemlich gut.
Aber warum Achim Achilles? Also lag es übrigens daran, dass ich das nicht wusste oder war ich einfach nur ignorant?
Nein.
Also es war ja ein Pseudonym sozusagen.
Ich hatte das Problem, ich war oder bin ja immer noch politischer Journalist und ich dachte mir, ich kann ja schlecht irgendwie Geschichten über Verdauungsprobleme im Grunewald schreiben, wenn ich politischer Journalist bin.
Das ist eine der lustigsten Geschichten, die ich auch noch in Erinnerung habe. Da komme ich auch gleich nochmal zu.
Ich brauche ein Pseudonym. Und ich wollte die Kolumne unbedingt Achilles Verse nennen. Also die Achilles Verse mit F und ich wollte daraus Achilles V machen als Kolumnentitel. Also war klar, dass ich Achilles heiße und dann dachte ich mir, ja, Achim, Achilles, das ist gut. Zweimal A, da bist du in allen Starterlisten zumindest mal ganz weit vorne alphabetisch gesehen. So und so entstand dieses Pseudonym. Und unter dem habe ich, keine Ahnung, was 7, 8 Bücher geschrieben und Kolumnen veröffentlicht und es hat viel Spaß gemacht. 10 Jahre lang. Ich habe über 500 Kolumnen bei Spiegel Online geschrieben.
Wahnsinn.
War der dienstälteste Kolumnist eine Zeit lang.
Ich muss sagen, ich bin immer so semi-aufnahmefähig anscheinend. Ich erinnere mich einfach, dass ich dann vor 10 Jahren, 2015 muss es gewesen sein.
Ja, als alles schon vorbei war.
Alles schon vorbei war. Da habe ich dann gegoogelt, weil ich mich halt mit diesem Thema Laufen auseinandergesetzt habe, weil ich ja auf einmal diesen Marathon an der Backe hatte. Und dann bin ich dann auf dich gestoßen und ich erinnere mich noch, wie ich dich dann so angerufen habe und gesagt habe, hajo, das
wusste ich ja gar nicht.
Und da warst du aber schon 10 Jahre mit Spiegel-Bestseller, tralala, Seite 1 und so. Und ich muss sagen, die Bücher Achim Achilles, also es gibt sie glaube ich noch immer, gibt sie noch
Klar.
Die haben mich wirklich richtig unterhalten und sie haben mir diesen Humor gegeben, den ich brauchte, weil es eben alles sehr humoristisch dargestellt war. Und ich fand fand es eigentlich wirklich, ja, ich muss sagen, von allem, was du bisher so geschrieben hast, ja, ich weiß, das wirst du nicht als Kompliment wahrnehmen,
doch.
Das auf jeden Fall das, was ich verschlungen habe, weil es mir so, es hat mich selber betroffen in diesem Moment. Ich fühlte mich so gesehen dort.
Du bist nicht alleine.
Ich bin nicht alleine. Es war
jeder
wirklich
hat
so
komische Gedanken total beim Laufen, jedem tut was weh, jeder hat Ausreden, jeder schlägt diese Materialschlachten.
Und eine Geschichte, die ich sonst auch schon gar nicht im Podcast erzählen würde, aber jetzt auch erzählen kann. Auch mir ist es mal passiert, dass ich laufen war und unbedingt auf Toilette musste.
Kennt jeder.
Dann bin ich natürlich auch in ein Gebüsch gegangen. Leider habe ich in einem amerikanischen Wohnbezirk war ich laufen. Und habe mich dann irgendwo in den Garten versteckt und musste dann mal mich dort erledigen. Aber wie ich es dann gesehen habe bei dir im Buch, auch das scheint ein normales Ding zu sein. Und wahrscheinlich ist es vielen auch unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon so mal passiert, dass man so einfach mal sich erleichtern muss,
und
weil
deswegen,
man es vergessen hatte.
Deswegen laufen die Leute auch lieber im Wald, weil das ist sehr viel besser als in Wohngegenden, weil das ist echt schwierig, so zwischen Müllcontainern und so niedrigen Hecken irgendwie ein ruhiges Örtchen zu finden.
Ja, oder wie ich will, das soll ja ein praxisorientierter Podcast hier sein, habe heute um 5.30 Uhr erstmal einen Kaffee getrunken, bevor ich dann um 6 Uhr loslaufen war.
Ja.
Sehr wohl präpariert und vorbereitet auf das, was da passiert, ja. Also kann man auch so machen da. Aber dieses Achim Achilles, hast du so relativ gestartet, nachdem du wie lange schon gelaufen bist? Und
das ging fast Hand in Hand. Als die Handballzeit vorbei war, fing ich mit dem Laufen an und da kam dann auch sofort dieser Gedanke, weil du kaufst ja dann auch Laufmagazine, Laufbücher, die Laufbibel.
Ich habe sie auch alle bei mir rumliegen.
Wir haben sie alle rumstehen und die hatten immer so eine unglaubliche Ernsthaftigkeit. Auch sowas Paramilitärisches, so steh früh auf, iss das und das, tu dieses, stretch dich, Endbeschleunigung, und also es hatte schon so einen Ausbilderton, und ich dachte, das kann doch nicht sein, dass die Leute sich alle nur bestrafen wollen durch diese Lauferei, und warum nicht mal was Lustiges? Und es war so ein bisschen auch ja so Selbsthilfe, weil was man nicht unterschätzen darf, dadurch, dass ich da immer drüber geschrieben habe, auch öffentlich, habe ich mich natürlich auch permanent selbst unter Druck gesetzt, weil mich pausenlos Leute angequatscht haben, na, läufst du noch, wie schnell, was ist dein nächster Marathon? Also durch das öffentliche beobachtet werden, stand ich auch unter dem Druck, einfach so einigermaßen in Form zu bleiben.
Aber nicht von deinen Freunden, weil die haben ja nichts davon mitbekommen, zumindest ich nicht.
Nee, du nicht, aber ich sage jetzt mal so die seriöseren Sportskollegen.
Die engeren. Ja. Aber das ist ja auch eine Sache, warum ich so ein Fanboy von dir bin, ist, das ist ja eigentlich auch ein Teil deiner DNA, dass du das, was dich gerade beschäftigt, auch wirklich oft journalistisch wiederholst, wo du Bücher drüber schreibst. Ich weiß noch, einmal hast du Bücher über das Mannsein geschrieben, dann über
als ich in der Midlife-Crisis war.
Ich habe immer wiederkehrend alle zwei Jahre.
Erziehungsbuch, wie man Kinder überlebt und all so Zeug. Aber das ist so meine Art, damit umzugehen, also meine Bewältigungsstrategie. Und meine Frau Suse, die du auch kennst, die Psychologin ist, die sagt, das ist eigentlich ziemlich schlau. Wenn ich irgendwas
planst du jetzt einen Mord oder?
Nein, aber da kommen wir wieder auf den Krimi, weil ich glaube, das haben wir gemeinsam. Ich bin relativ schnell gelangweilt von Dingen. Wenn ich irgendwas kann oder das Gefühl habe, so, oh ja, das war's jetzt, dann brauche ich irgendwas Neues. Und das Krimi schreiben wollte ich seit frühester Jugend, weil ich fand das immer, ich habe immer selber gerne Krimis gelesen und habe so geguckt, wie machen die das? Und als Journalist hast du dann ungefähr 10 Krimi-Anfänge in der Schublade, aber wirst irgendwie nie fertig damit, weil du ja auch dann diese Tricks so von hinten schreiben oder so nicht kanntest. Und dann habe ich Michael getroffen, reiner Zufall. Und Michael, wie gesagt, ist Drehbuchautor, der kann sowas richtig gut, der hat schon viele Dutzend Krimis veröffentlicht. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie schlau und durchtrieben der seine Krimis baut. Und für mich ist das wieder so eine echt schöne Lernreise, die ich da mit den Krimis mache. Und insofern passt das ziemlich gut in meine Selbsterfahrungsreihe.
Schön. Aber jetzt nochmal ein paar Tipps zum Laufen. Du bist komischerweise, oder was heißt komischerweise, für mich inzwischen gar nicht mehr komisch, aber vielleicht für viele ein bisschen überraschend, weil du ja sehr lange wirklich unter Achim Achilles das Ganze veröffentlicht hast. Wirklich jemand, der ein Laufexperte ist.
Ja.
Wenn du so jetzt mal ein paar Tipps an uns geben würdest, hast du so eine Art Bibel, die, wo du sagen würdest, komm, schaut euch das mal an. Jeder, der auch nur einen Halbmarathon laufen will oder wirklich den Berlinathon, wir sind ja den ersten Weltmeister.
Ja.
Gibt es irgendeinen Freund, einen Bekannten, irgendjemand, der ein Buch geschrieben hat, wo du sagst, hey, hat mir geholfen, ist sinnvoll?
Jemand, den du auch kennst. Matthias Marquardt, ihr habt euch auf meinem, ich glaube, 55. Geburtstag kennengelernt. Kurz, Matthias war nur ein paar Stunden da. Der hat sowas wie ein Grundsatzwerk geschrieben, nämlich die Laufbibel. Und da steht alles drin, was man wissen muss. Das heißt nicht, dass man das alles lesen muss, aber das gibt einem zumindest schon mal so einen guten Überblick über alle Aspekte des Laufens, wenn man das jetzt, ich sag mal so, einigermaßen ernsthaft oder wissenschaftlich angehen will. Was ich heute für noch fast wichtiger halte, ist diese soziale Komponente. Ich finde es, also es gibt Menschen, die laufen gerne alleine. Das ist dann eher so eine Zen-Geschichte, so eine Meditationsgeschichte. Die wollen ihre Ruhe haben, die wollen ihren Gedanken nachhängen oder Musik hören oder Podcasts, während sie laufen, auch okay. Aber ich finde ja, Laufen ist ein Gruppenerlebnis. Ich jetzt persönlich, ich laufe gerne mit anderen Leuten.
Also du läufst eigentlich mit anderen Menschen, nicht in Laufgruppen, oder?
Nicht in Laufgruppen, ja. Weil die sind mir dann schon wieder zu leistungsorientiert, weil die trainieren dann immer schon wieder auf den nächsten
sehr
Marathon oder so.
Also ich habe gerade von The Berliner, die ja auch Partner bei uns sind, die Schwerpunktausgabe Laufgruppen gefunden.
Ja.
Und so geil, also von Dating-Laufgruppen über Hunde-Laufgruppen, über Parkruns,
so, und das
was es alles gibt. Mega.
Das finde ich total super. Sich da eine auszusuchen, die vom Tempo, von der Kultur, von den Leuten her so Spaß macht. Weil dieser blöde innere Schweinehund, über den ja immer geredet wird, dieses sich überwinden, dieses sich morgens rausquälen oder so, das ist echt schwer, wenn man das immer mit sich alleine macht. Aber wenn Rudolf mir am Abend vorher oder an dem Morgen nochmal so schnell eine WhatsApp schreibt, sag mal, du faule Sau, diesmal kneifst du aber nicht, ne? Wir erwarten dich, dann motiviert das auf eine Art. Also ich brauche die anderen, um mich aufzuraffen, bin aber auch gerne bereit, die anderen aufzuraffen. Das ist so ein Geben und Nehmen.
Also ihr Lieben, wenn ihr euch am 27.04. schon angemeldet habt, wundert euch nicht, wenn ihr am Abend vorher noch eine kleine WhatsApp-Nachricht bekommt. Viele Grüße von Ayo.
Ja,
wir schicken sie so um 23 Uhr raus.
Ja, genau.
So, wenn ihr vergessen habt, das Handy auszumachen, dann wisst ihr Bescheid. Macht totalen Sinn. Ich bin ehrlicherweise auch deswegen heute Morgen aufgestanden, weil meine Tochter mitgelaufen ist.
Ach komm.
Und diese soziale Bindung um 6 Uhr da mal kurz nochmal 8 Kilometer laufen. Hat mich auf jeden Fall mehr überzeugt als die 3 Grad, die draußen waren gerade.
Aber sag mal, deine Tochter, hat die da Bock drauf oder erpresst du die mit
irgendwas? Nee, die hat ehrlicherweise wirklich Bock drauf, im Gegensatz zu mir. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich auch laufen will. Und jetzt hat sie so ein bisschen, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl, auch Spaß dran zu haben, wenn ich so hinterher dackel und leide.
Ja.
Im Gegensatz zu mir ist sie nämlich wirklich Sportlerin. Und deswegen, ich hatte schon erst gesagt, Lügen haben schnelle Beine. Ich würde mich ehrlicherweise nicht als Läufer bezeichnen im Klassen. Sinne, sondern mehr als Kulturläufer. Das heißt, für mich ist die Aussicht immer sehr wichtig.
Ja, finde ich auch extrem
deswegen,
wichtig.
Also ich freue mich jetzt immer, wenn ich reise, gehe ich wirklich laufen.
Das ist übrigens auch noch so ein Tipp.
Ja.
Gut, dass du das sagst, reisen. Egal, wo ich bislang war in der Welt, ich versuche, gerade wenn es so Urlaub ist und kein Stress dabei, keine Abflüge oder sonst wie was, mir morgens eine Stunde Zeit zu nehmen und durch eine neue Stadt, neue Gegend, das kann ein Strand sein, das kann ein Wald sein, das kann Häuserschluchten sein, einfach nur so ganz gemütlich rumzujoggen und zu gucken. Und du nimmst Gerüche wahr, du nimmst einfach die Menschen wahr, eine Stadt erwacht oder so, gerade wenn du Jetlag hast, kannst nicht gut pennen. Es ist die tollste Art und Weise, fremde Gegenden, Länder kennenzulernen, indem man da morgens ein bisschen rumläuft.
Finde ich auch total.
Und die Menschen sind durchweg alle nett. Also mir ist dir schon mal jemals was passiert beim Laufen?
Also
außer wild gewordenen Kötern?
Ich wollte es gerade erwähnen.
Ja, okay,
Also ich war jetzt im Winter in Indien.
Ja.
Und da habe ich mich dann doch irgendwann entschieden, zum Trailrunner zu werden, weil keine Schlange ist so gefährlich wie die ganzen Straßenhunde in den Innenstädten von Delhi oder Mumbai. Aber ich freue mich in den etwas nördlicheren Ländern dort, durchaus auch in den Parkanlagen rumzurennen so, weil ich finde es super. Und dieses Laufen, sich Städte zu erlaufen, wunderbar. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, immer die gleiche Strecke hin und zurück zu laufen, weil ich mich einfach zu oft verlaufen habe. Und dann wurde es einfach so schmerzhaft.
Läufst du mit Handy oder ohne?
Ich laufe unterschiedlich. Ja. In fremden Städten laufe ich ohne Handy.
Ja.
Und wenn ich jetzt hier zu Hause gerade wieder anfange, ein bisschen zu trainieren, dann mache ich mit Handy.
Okay.
Dann höre ich mir auch Hörspiele an und Podcasts und andere Geschichten dort.
Weil ich habe immer versucht, ohne Handy zu laufen.
Ja.
Also ich mag auch nichts auf dem Ohr haben.
Ja.
Und ich finde, das ist auch mal so eine Stunde Digital Detox. Weil es gibt ja auch Menschen, die haben dann noch diese Apple Watch, wo dann auch noch die Nachrichten, die eingehen oder die News, kriegen sie dann noch in Echtzeit. Das wird mich verrückt machen.
Also ich glaube, das ist Teil meines neuen Planes, dass ich auch ohne Handy laufe, weil ich eben gerade versuche, auch neue Strecken zu machen. Also beim Berlinathon zum Beispiel wird es ja auch Kulturläufe geben.
Ja.
Der erste findet jetzt am Tempelhofer Feld statt, da geht es ja mehr um Sport, da am 27. April, dann Ende Mai von der Berlinerischen Galerie, wo wir dann 10 Kilometer oder 5 Kilometer laufen an verschiedenen Institutionen vorbei.
Super.
Also die Stadt sich wirklich zu erlaufen, auch mal bei Food sich die zu erlaufen, bei Bühne sich die zu erlaufen, das ist eigentlich das, worauf ich auch wirklich Lust habe. So, wir kommen schon ein bisschen zum Ende, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen Mehrwert rausholen hier für die Menschen sozusagen.
Team Mehrwert.
Kannst du den? Absolut. Du kennst mich ja. Ich frage ja immer so nach Sachen, die ich mir dann ins Handy aufschreibe und dann irgendwann natürlich mal wieder nicht mache.
Wieder angucke, ja.
Genau. Und hast du einen Tipp für ein Vorbild? Wer ist eine Läuferin, ein Läufer, den man kennen sollte, oder ein Film, den du gesehen hast über jemanden, der dich wirklich fasziniert hat? Also gibt es so eine Art Maradona des Laufens?
Also für mich ist das tatsächlich Catherine Switzer, weil diese Frau etwas, wie ich finde, Verrücktes gemacht hat. Ich glaube, es war der Boston-Marathon, den sie mitgelaufen ist als Frau. Und das war die Zeit, als Frauen das nicht durften. Und es haben Leute tatsächlich versucht, sie da rauszuziehen aus dem Läuferfeld, weil sie wurde dann irgendwann enttarnt, da läuft eine Frau mit. Und ich finde, diese Frau hat fürs Laufen wahnsinnig was getan, weil ist das nicht fürchterlich, mehr Patriarchat geht doch nicht.
Zu sagen,
richtig so, witzig.
Frauen dürfen nicht laufen. Entschuldigung, sie heißt Catherine Switzer.
Catherine mit K?
Mit K, also wie die Katrin mit H und E und dann Switzer.
Ja.
Und die ist tatsächlich in Amberg geboren. Und es war der Boston-Marathon 1967. Die ist mit 12 angefangen zu laufen, so wie deine Tochter, um als Hockeyspielerin ein bisschen ausdauernder zu werden, so jeden Tag eine Meile, 1,6 Kilometer ist ja erstmal nicht so viel. So, und dann wurde sie beim Boston-Marathon tatsächlich Fünfte.
Hammer!
Und es ist wirklich irre. Wer hat das versucht? Irgendwer versuchte hier. Renndirektor Jock Sample am 19. April 67 bei der 71. Auflage des Boston-Marathons hat festgestellt, dass da eine Frau eine offizielle Startnummer trug und der Renndirektor hat versucht, ihr die Nummer abzureißen im Rennen. Muss man sich mal vorstellen.
Ich hoffe, das Ganze wurde filmisch auch festgehalten.
Ja, es gibt das zumindest als Foto und ich habe vor dieser Catherine Switzer einfach einen riesen Respekt, so in dieser Horde durchgeknallter Männer da mitzurennen. Und die ist auch vielfach interviewt und porträtiert worden. Und es gibt, das ist jetzt für
euch. Das ist die Rosa Park des Rennens,
der Frauen des Rennens sozusagen.
Absolut. Und ein Film, den ich wahnsinnig berührend finde, der allerdings jetzt nicht so sehr um Marathon geht, aber generell über Sport, der heißt Herbstgold und berichtet von Herrschaften weit jenseits der 80, die bei den Senioren-Weltmeisterschaften der Leichtathletik mitmachen.
Sowas gibt es auch?
Und es ist irre, wie irgendwelche über 90-Jährigen dann noch Diskus werfen, Kugel stoßen. Ich glaube, beim Hürdenlauf, die Hürden sind ein bisschen niedriger, dass sie nur drüber kommen.
Aber schön, aber vielleicht spezialisiere ich mich mal da drauf, auf eine späte Karriere.
Ein unfassbar berührender Film, auch so über schön. Die Kraft des Sports. Also ich will nicht zu viel spoilern, aber eine der Protagonistenfiguren liegt im Krankenhaus kurz vor dem großen Wettkampf und man denkt sich, ey, der schafft das nie, der kommt da nie wieder raus, den bringen sie eher auf den Friedhof als zur Weltmeisterschaft nach Finnland. Und die Schlusseinstellung ist dann, wie er tatsächlich in seinen Sportklamotten, er hat es dann doch nochmal von der Intensivstation.
Und nochmal aufsteht, Last Dance mäßig.
Ja, das ist so, ich meine, ich bin großer Fan, wie du auch, von Rocky-Filmen.
Ne? Auf jeden
Fall.
Dieses
immer wieder aufstehen, das ist halt so ein totales Lieblingsmotiv.
Ja, ich hatte auch den Film Basketball Last Dance gesehen, kennst du auch.
Ja,
ne?
ja.
Mega, ach, herrlich, dieses ne? immer wieder dann noch da reingehen und es dort schaffen dort. Sag mal, ich habe mir so alle Running-Magazine auch kommen lassen.
Ja.
Hast du irgendein Running-Magazin, was dir besonders hervorgestochen ist, was dir gefällt? Ich fand die alle super
viele,
in dem Moment.
Viele gibt's ja auch gar nicht mehr. Die sind ja dann auch den Weg gegangen, die so viele Printprodukte gegangen sind, nämlich einfach in die Digitalisierung. Aus alter Verbundenheit, Martin Grüning und Urs Weber sind zwei Laufkollegen, die ich schon ganz lange kenne und sehr schätze und die machen seit gefühlten 100 Jahren die Runner's World Deutschland. Also die Runner's World ist ja eigentlich eine amerikanische und hat dann so wie, keine Ahnung, wie Playboy oder Cosmopolitan oder Vogue so Lizenzausgaben in verschiedenen Ländern und die Runner's World Deutschland wird von Urs und Martin seit vielen, vielen Jahren mit ihrem Team gemacht und die haben es immer wieder geschafft, sich was Neues einfallen zu lassen, irgendwelche Clubideen und also Respekt, Männer, weiter so, Runner's World kann man machen.
Runner's World ist mir auch aufgefallen bei der Recherche. Mhm. Die haben einen wirklich tollen Podcast gemacht zu letztem Jahr, 50 Jahre Marathon.
Ja.
Haben dann eine
Berlin-Marathon.
Dreimal den Berlin-Marathon. Und es hat mich so berührt. Also in Vorbereitung auf den Berlin-Marathon dachte ich, jetzt gucken wir uns mal an, wie das so eigentlich wirklich mal läuft.
Ja.
Und drei wirklich tolle Folgen zum Berlin-Marathon, der einem den ganzen Wahnsinn, den die da auf die Reihe bekommen haben, zeigt.
Ja. Ja, und der verrückte Horst Milde.
Ja,
Bäckermeister aus Tempelhof, der hat den Marathon nach Berlin gebracht.
Irre.
Und ganz viele Menschen sagen, eines der berührendsten Marathonerlebnisse war 1990.
Mhm.
Die Mauer war
gefallen,
aber es gab noch kein gemeinsames Deutschland.
Ja.
Das war so in dieser Zwischenphase. Und da war der Berlin-Marathon und führte zum ersten Mal durch die ehemals geteilte Stadt und ging durch den Osten und durch den Westen. Du konntest, glaube ich, zum ersten Mal durchs Brandenburger Tor rennen.
Ja.
Und das hat die Leute, alle, die daran teilgenommen haben, mindestens so aufgewühlt wie der 50. Berlin-Marathon, der natürlich auch episch war. Aber dieses Laufen durchs Brandenburger Tor, das hat so eine weltpolitische Bedeutung und du erfährst es. Du erfährst Weltpolitik, indem du da selber auf dem letzten Zahnfleisch da durchkriegst. Also ich finde das sehr berührend.
Mich hat so auch völlig überrascht, dass es auch erst so kurz diese ganzen Stadtmarathons gab.
Ja.
Ich dachte, das wäre so eine ganz normale Geschichte, die schon seit vielen Jahren es gibt. Allerdings auch seitdem ich gestern wieder da war, ist mir schon klar, dafür braucht man sehr, sehr viel Geld, um die zumindest deutschen Auflagen zu erfüllen, wo ja wirklich jede Strecke, jeder Moment abgesperrt wird.
Ganz kurzer
großer
Fun
Respekt
Fact
an SCC, wie die das mal wieder organisiert haben, mit wie viel Ehrenamt an die da gestanden haben. Also ich war wirklich beeindruckt über die Organisationskraft. Sind direkt bei uns an der Firma vorbeigefahren.
Und eine Riesenmarke inzwischen auch.
Eine Riesenmarke.
Also was die auch so an T-Shirts verkaufen und so weiter. Aber jetzt zum Schluss vielleicht mal so die Spezialistenfrage. Warum ist der Marathon eigentlich 42,195 Kilometer lang? Warum diese total bekloppt krumme Zahl?
Also ich weiß nur, dass der Marathon war doch dieser Grieche, der da irgendwie eine Botschaft übertragen hat und dann tot umgefallen ist, oder?
Ja, das war von Sparta nach Athen oder von Marathon nach Athen.
Ja.
Das ist lange her, aber diese Strecke, also
ist die Umrechnungsschwäche von amerikanischen Meilen in
das ist auch nicht,
Abis ist wieder verbockt.
Auch nicht der Wertverlust der griechischen Drachme, sondern die Strecke damals war unter 40 Kilometer.
Okay.
seit den Olympischen Spielen in London, ich glaube es war 1908, Olympische Spiele in London, da wollten die Windsors, also das Königshaus, den Startschuss unmittelbar vor ihrem Balkon haben.
1908, die Windsors sind
die Windsors. Und bis ins damalige Olympiastadion, das war, glaube ich, in Shepherd's Bush oder so, war die Strecke eben 42,105 Kilometer lang. Und seitdem, also die Windsors sind schuld, das englische Königshaus ist schuld, dass dieser Marathon eigentlich länger ist als der Ursprungsmarathon und jeder von uns 2, 3, 4 Kilometer länger leiden muss.
Ich finde, das ist wirklich eine geile Abschlussgeschichte.
Ein Grund, die Monarchie abzuschaffen.
Ich kann dazu sagen, für den Berliner Ton, die 30 Kilometer, ist die Vorwahl verantwortlich gewesen, 030. Das ist nicht ganz so, ganz willkürlich, aber auch sehr willkürlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Wochen. Wir sehen uns dann ja auch am 27. April. Du wirst ja sicherlich auch eine kleine Runde mitlaufen während des Lesens.
Unbedingt.
Das ist eine laufende Vorlesung.
Ja.
Ja, und super. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Drück dich.
Ja, Rudolf, mein Lieber, du bist mein Laufgott.
Tschüss.
Das war Fanboy for Life, Berlinathon, der Podcast von Rudolf Hetzel. Hier spricht übrigens Carmen vom Berlinathon, dem neuen Running Meets Culture Non-Profit in Berlin von Tipp Berlin und Quadriga. Ab dem 27.04. gibt es nun jeden letzten Sonntag im Monat einen Kulturlauf zu verschiedenen kulturellen Themenschwerpunkten. Mit großem Abschlussfestival am 14.09. Aber schaut selbst rein auf www.berlinathon.de. Und jetzt bis zum nächsten Mal bei Fanboy for Life, Berlinathon. Dann mit Robert Rischke, dem laufenden Tipp Berlin Geschäftsführer.